Am Mikrofon ist Andrea Marti und ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung, in der es erneut um eine schöne Berufungsgeschichte geht. Wie viele Wege zu Gott gibt es? So wurde Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., einmal in einem Interview gefragt. Er hat dem Journalisten lächelnd geantwortet: Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und heute genau geht es wieder um einen solchen Weg. Und ich bin im Gespräch mit der kleinen Schwester Maria Hedwig aus Obon, dem Kanton Vaud, und freue mich auf ihren Weg. Herzlich willkommen, Schwester Maria Hedwig, bei Radio Gloria.
Danke, danke. Ja, ich freue mich auch.
Ja, Schwester Maria Hedwig, hätten Sie sich als Mädchen vorstellen können, dass Sie irgendeines Tages im Kloster oder in einer klosterähnlichen Gemeinschaft wirken würden?
Ja, eigentlich schon. Weil ich habe, irgendwo ist mir bewusst, dass mein Weg schon im Mutterleib angefangen hat. Weil meine Mutter, der Arzt hatte ihr verboten, schwanger zu werden. Und sie ist aber schwanger geworden mit mir und hat viele Vorwürfe bekommen. Sie hat einen doppelten Kopf gehabt und war immer in Erstickungsgefahr. Und dann musste sie mich in der Klinik zur Welt bringen und dann operiert werden und hat sich eigentlich nicht um mich kümmern können nach der Geburt. Und es war meine Großmutter, die dieselbe Krankheit hat wie ich, die auch behindert und sehr leidend war, hat sich also um mich und um alle meine Geschwister gekümmert. Und das war eine ganz eigenartige Situation. Und die Situation hat bewirkt, dass ich mich irgendwo ganz, ganz fest an Jesus geklammert habe. Von klein auf, also wirklich von ganz klein auf. Und wie ich 4 Jahre alt war, ist mein Papa mit mir und glaube ich auch noch mit anderen von meinen Geschwistern nach Wernberg, ins Kloster Wernberg gefahren, wo eine Schwester von meiner Mutti, Ordensschwester war, und wo eine Cousine von Papa auch Schwester war. Und dort hat man mich damals zu den Novizinnen gestellt und haben gesagt, so, das ist unsere jüngste Novizin, also war 4 Jahre alt. Und dann habe ich ja eine Kindheit gehabt, die mich immer eigentlich gedrängt hat, mich an Jesus zu klammern, weil es nicht einfach war. Und mit 13 Jahren war das die schlimmste Zeit. Da musste meine Mutter wieder im Spital, fast ein ganzes Jahr, weil sie wieder ein Kind gehabt hat, das dann behindert war. Und sie hat das ganze Blut verloren und hat mich damals vorbereitet, sie zu ersetzen am Bauernhof. Also ich habe jeden Tag die Kühe melken müssen mit der Hand. Und ja, mit meinen jüngeren Geschwistern war es nicht einfach, weil sie mir nicht gehorchen haben wollen. Und der Papa war auch sehr krank, herzkrank. Es war einmal ein Punkt, wo ich absolut verzweifelt bin. Mein Bruder, der älter ist als ich, der hat mich sehr, sehr gedemütigt immer. Er hat immer gesagt, ich bin hässlich und ich darf nicht in seiner Gegenwart sein, sonst werden die anderen Mädchen vertrieben. Und dann, da war ich also in meiner Verzweiflung. Ich war vor dem Spiegel und habe fürchterlich geweint und habe aber eine Rückmeldung, wenn man so sagen kann, von Jesus bekommen, der mich so erfüllt hat mit Liebe und mir zu verstehen gegeben hat, er hat mich erwählt, er liebt mich und er findet, dass ich schön bin. Und das, ja, da war ich dann verwandelt, wirklich verwandelt. Ich habe mich gar nicht mehr gekümmert um die Beleidigungen und alles. Und da habe ich dann gewusst, ja, ich werde mein Leben für Jesus leben. Und wie dann meine Mutter heimgekommen ist und wieder fähig war zu arbeiten, war ich also 14,5 Jahre alt und habe gewusst, wenn ich jetzt nicht weggehe, dann werde ich nicht mehr wegkommen. Und wollte dann nach Afrika, dort wo noch 2 andere Cousinen von Papa waren. Aber die haben mir gesagt, nein, ich darf nicht, ich bin zu jung, ich muss zuerst eine Missionsschule machen, und zwar die war in Norddeutschland. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Aber ich bin ja hingefahren, weil ich gewusst habe, es ist sein, er geht mit mir. Und es war aber gerade die Zeit nach dem Konzil, und das war Revolution, so mit einem Wort. Man musste irgendwo immer gegen die Kirche sein, gegen den Papst, gegen alles. Und das konnte ich absolut nicht akzeptieren. Und ich habe mich oft geflüchtet im Garten zur Mutter Gottes und habe geweint und habe gebetet, dass ich ganz, ganz, ganz fest mit ihr, mit Jesus bleibe. Und jetzt, nach so vielen Jahren, jetzt sind es 50 Jahre her, dass ich von dort weggegangen bin, habe ich gehört, dass die anderen Schülerinnen, die wesentlich älter waren als ich, in mir, in der Jüngsten, einen festen Halt gefunden haben. In dem Wirrwarr von der Revolution. Und das hat mich also sehr ergriffen. Aber ich bin damals weggegangen für ein Jahr Überdenkungszeit, weil ich habe gespürt, das ist nicht möglich, dass ich jetzt so weitermache. Und in dieser Zeit habe ich also das Elend kennengelernt in Wien, in Österreich, und habe gespürt, wenn ich nur eine Gemeinschaft kennen würde, die mit Menschen leben, die in dieser Situation sind. Das waren also zwei Mädchen, die vom Land nach Wien gekommen sind und die sofort der Prostitution verfallen sind. Und eine davon war verheiratet mit einem Zuhälter und hat drei kleine Kinder gehabt. Der ist verschwunden. Sie hat nichts gehabt zum Leben. Das war so ein Elend. Und ich habe mit diesen zwei gewohnt und mit den drei kleinen Kindern. Und da ist es dann passiert, dass Jesus mir einen Weg gezeigt hat. Nämlich, ich bekam einen Brief von einer ehemaligen Mitschülerin in Deutschland, die mir sagt, du stell dir vor, ich habe eine Gemeinschaft kennengelernt, die kleine Schwestern von Jesus, die leben mit Prostituierten. Ich sage, das ist doch nicht möglich. Und um den Elendzirkel und so weiter. Und das ist genau das, was ich suche. Dann habe ich, du kannst mich besuchen kommen, hat sie geschrieben, in Altötting. Aber wie könnte ich dorthin kommen? Dann bekomme ich einen zweiten Brief von einer anderen ehemaligen Mitschülerin, die sagt, ich habe jetzt gerade meinen ersten Lohn als Krankenschwester. Ich schicke dir einen Teil, weil du hast sicherlich nichts. Und genau dieses Geld war für mich das Zeichen, dass ich nach Altötting fahren soll. Habe zuerst noch eingekauft für die Kinder und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und am Bahnhof eine alte Frau, die ihren Koffer geschleppt hat, habe ich ihr den Koffer abgenommen. Die war dann so gerührt und hat mir dann 20 Schilling in die Hand gedrückt. Und ohne diese 20 Schilling hätte ich nicht fahren können. Also das war dann noch einmal ein Beweis. Und dann dort in Altötting war ich sehr enttäuscht. Also die hat mir ja Lügen erzählt, weil Altötting ist außerhalb von Altötting und ist ein ruhiges, ganz ruhiges Haus gewesen. Sie hat mich mit dem Rad abgeholt und hat mir erklärt, also das ist eine Anbetungsfraternität, wo die kleinen Schwestern, die also in so extremen Situationen leben, aufatmen können, geistlich und körperlich aufatmen. Und dann bin ich irgendwo zerbrochen körperlich und habe mir gesagt, oh Gott sei Dank, gibt es auch solche Möglichkeiten bei den Kleinschwestern. Und dann war ich also hundertprozentig einverstanden. Nur konnte ich in Wien die Kleinschwestern nicht besuchen, weil meine zwei Freundinnen, wie sie gemerkt haben, dass ich sie verlassen werde, haben sie alles organisiert, damit ich ja nie zu den Kleinschwestern gehen kann. Eine hat mich begleitet in der Früh zur Schule und die andere hat mich abgeholt. So konnte ich nie wegkommen. Und dann habe ich gesagt, ich muss einen Weg geben. Und dann habe ich mit Jesus ausgemacht, solange ich die Prüfungen bestehe, mache ich mir keine Sorgen, bleibe ich mit meinen Freundinnen. Aber wenn ich dann nicht mehr, wenn ich durchfalle in der Prüfung, dann muss etwas geschehen. Und siehe da, die letzte, ganz letzte Prüfung habe ich nicht mehr bestanden. Und eine andere Schülerin hat mir gesagt, du bist auch durchgefallen. Komm mit mir nach Paris. Ich habe einen Pariser geheiratet und ich habe so Angst, dort alleine hinzufahren. Oh, habe ich mir gesagt, das ist die Lösung. Bin mit ihr nach Paris gefahren und habe dort die kleinen Schwestern besucht und habe dort, aber keine einzige kleine Schwester hat weder Deutsch noch Englisch gekonnt und ich natürlich kein Wort Französisch. Aber ich habe gehört, während ich in der Kapelle war, dass sie gelacht haben. Das ist ein gutes Zeichen, sie lachen. Dann habe ich gehört, dass sie gesungen haben. Oh, das ist auch ein gutes Zeichen, sie singen. Und das hat mir dann gereicht. Bin dann wieder weg und ich war dann bei meiner Freundin, die mit ihrem Mann in einem ganz großen Prostitutionsviertel gelebt hat. Und in diesem Viertel war ein Kaffeehaus für die Frauen, der von einem Priester geleitet war mit freiwilligen Helfern. Und dort haben sie die Mitternachtsmesse gefeiert mit den Frauen. Und ich habe mitfeiern können. Also für mich war das so ein Geschenk. Und dann, wie dann die 3 Monate vorbei waren und ich zurück habe müssen fürs Nachholen von der Prüfung, bin ich dann vom Prüfungsort sofort zu den Kleinschwestern. Aber die haben gesagt, sie können mich nicht so nehmen, sie kennen mich ja gar nicht. Und da habe ich dann zuerst eine Zeit lang mitleben müssen und dann konnte ich eintreten. Zum Glück. Zum Glück, weil da habe ich nämlich Angst gehabt, dass sie mich gar nicht nehmen werden. Und hat aber vorher haben sie gesagt, ich soll 3 Monate arbeiten. Und da habe ich eine Arbeit gefunden in einem Schwerstbehindertenheim in unserem Heimatort. Und diese Arbeit hat mir also so gut gefallen. Ich habe so gerne dort gearbeitet. Und ich war mit evangelischen Diakonissinnen. Und dort haben wir gemeinsam die schwerbehinderten Kinder auf die Erstkommunion vorbereitet. Und das war so ein Erlebnis. Diese Schwerstbehinderten, wie sie reagiert haben im Augenblick, wo sie den Leib Christi empfangen haben. Das war so erschütternd. Ja, und dann war das für mich klar. Ich bin bei den kleinen Schwestern. Aber die Gründerin ist vorbeigekommen, die kleine Schwester Madeleine. Und die hat ein Auge auf mich gerichtet. Nämlich sie hat gehört, dass ich singe. Weil Gelschützer Madeleine hat immer gesucht nach kleinen Schwestern, die bereit wären, die Weihnachtsbotschaft zu singen, weil für sie das Jesuskind so wichtig war. Sie hat aber nicht erklären können, warum das Jesuskind so wichtig war, weil sie ja ein geistliches Erlebnis gehabt hat mit dem Jesuskind, das sie fähig gemacht hat, Gründerin zu sein, dass sie fähig gemacht hat, die kleinen Schwestern zu gründen. Und das war natürlich sehr, sehr wichtig für sie und das sollte nicht verloren gehen, weil sie sich gesagt hat, dass viele Menschen die Unterstützung des Jesuskindes brauchen. Und so hat sie mich schon gebeten, ob ich singend helfen kann. Und da bekamen wir Briefe von den Gefängnissen in Österreich, wo das Jahr zuvor die Troubadour-Kleinen Schwestern, also die Minnesängerinnen, waren und die Weihnachtsbotschaft gesungen haben. Und die Gefangenen haben das jetzt wieder verlangt, weil sie das weil ihnen das so geholfen hat. Aber jetzt waren die Kleinen Schwestern, die Spezialistinnen, nicht mehr da. Und jetzt hat man mich gebeten, ob ich das organisieren könnte. Ich war kaum eingetreten und musste das organisieren. Also das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Und das ist dann etwas geblieben und dann eigentlich bin ich dann freigestellt worden für diese Arbeit. Ich hätte zwar in Antwerpen leben sollen, in dem Prostitutionsviertel. Aber ich war so krank. Und der Arzt dort hat gesagt, dass das Klima von Antwerpen für meine Polyarthritis Gift ist. Und ich kann nicht in Antwerpen bleiben. Und somit bin ich dann nach Obon gekommen, wo es das Zentrum ist für die Weihnachtsbotschaft. Alles war gebaut und orientiert für das Jesuskind. Und so bin ich also gelandet in Obon. Aber nach 9 Jahren hat meine Krankheit so einen Fortschritt, wie man sagen kann, so eine Wendung genommen, dass ich also angefangen habe, total behindert zu sein und konnte nicht mehr wegfahren zum Singen. Aber ich habe hier die Jesuskinder in Tonfiguren gemacht und auch Krippenfiguren. Und das mit Hilfe von anderen ist es mir noch gelungen, dass ich das schöne Ausarbeiten weitermachen kann, trotz der Behinderung. Und so ist es weitergegangen. Ich kann immer noch die letzte Ausarbeitung machen von den lächelnden Jesuskind, das sich den leidenden Menschen schenken möchte, dass Jesus sich selber den leidenden Menschen schenken möchte und sie in seiner Zärtlichkeit aufnehmen möchte. Und das ist meine große, große Freude. Eine große Freude. Also, obwohl ich ganz abhängig bin von der Pflege, von den Krankenschwestern und den Ärzten und den Pflegerinnen, aber ich bin wirklich, wirklich überglücklich. Je mehr behindert, desto mehr fühle ich mich wie das Jesuskind in der Krippe. Und ja, ich kann wirklich nur glücklich sein. Und das ist das große Geschenk.
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Wir sind zurück in der Sendung mit Schwester Maria Hedwig. Sie ist bei den kleinen Schwestern Charles de Foucault in Obon. Sie stellt die Ton-Jesus-Kindlein her und berichtet über ihren Berufungsweg. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Schwester Maria Hedwig.
Ja, kleine Schwester Madeleine, weil das ist natürlich ein Geschenk für mich gewesen, dass ich sie so eng kennengelernt habe durch die Weihnachtsbotschaft. Weil normalerweise in der Gemeinschaft arbeiten wir in Fabriken, arbeiten wir sowieso mit den Menschen und leben auch in ärmlicheren Wohnungen und so. Und davon hat sie mich aber irgendwo herausgeholt, wegen der Weihnachtsbotschaft. Und ja, als ich auf dem Weg war für die Weihnachtsbotschaft, haben wir, wo wir hingefahren sind, immer mit den Leuten gelebt und waren immer in den Gefängnissen. Und da haben wir so viele unglaubliche Sachen erlebt, weil die Gefängnisse uns nicht aufnehmen haben wollen, natürlich. Ne? Aber wir haben ihnen das Jesuskind gezeigt, dem Direktor. Wir haben ihnen unsere ganz kleinen Instrumente gezeigt, also Bambusflöten, selbstgemachte Bambusflöten und eine Mini-Gitarre, und zwar ein Ukulele. Und dann haben wir ihnen was vorgespielt und dann waren die Direktoren so begeistert, dass sie uns die Erlaubnis gegeben haben, dass wir also ins Gefängnis rein können. Und dann auch, dass wir dann Kontakt haben können mit den Gefangenen, nicht nur. Das war jedes Mal in jedem Gefängnis, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Gefängnisse ich jetzt kenne, in jedem Gefängnis war es so ergreifend, so erschütternd, weil die Gefangenen so ergriffen waren von der Realität, dass Jesus sich so klein gemacht hat, so zugänglich gemacht hat und dass sie keine Angst zu haben brauchen vor diesem kleinen Kind, Jesus, das sich ihnen zuwendet. Und dann haben wir ihm oft auch in Tonfigur das Jesuskind weitergeschenkt und das haben sie also behalten. Eines Tages, das war noch was anderes, ich habe ja in meinem Behindertenweg nie die Medikamente nehmen können, weil mein Körper einfach vergiftet war. Und dann war nur noch eine Lösung, das war das Fasten. Und dann habe ich jahrelang gefastet. Und das Fasten, es war mir bewusst, dass ich das Fasten als Fasten und Beten leben soll für die Menschen, die ganz speziell in Kriminalität sind. Also wirklich. Und so habe ich also jahrelang gefastet und gebetet für die Verbrecher. Und eines Tages hat mir meine Ärztin, die kannte einen ganz Schwerverbrecher, der hat also mehrere Kinder getötet und misshandelt. Und sie hat mich gefragt, was denken Sie, soll ich ihm, diesem Verbrecher, ein Jesuskind mitnehmen? Ja, habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie ihm ein Jesuskind mitgenommen, und zwar ungefähr 8 cm groß, aber ein Lächeln, das wirklich so innerlich war. Und dieser Verbrecher, der ist so ergriffen gewesen von dem Jesuskind, wenn man denkt, dass er Kinder ermordet hat. Ne? So ergriffen worden, dass er dann angefangen hat, die Bibel zu lesen und ja, Bibelkreis und so. Und dass er versucht hat, den anderen Gefangenen zu Hilfe zu kommen. Er war auf jeden Fall ganz orientiert auf die Liebe. Und dann hat er zur Ärztin gesagt, er möchte mich kennenlernen. Und dann hat sie mich geholt mit meinem Rollstuhl und hat mich hingebracht ins Gefängnis. Und der Austausch mit ihm, der war wirklich, wirklich umwerfend. Und am Schluss hat er mich gefragt, was er tun könnte für seine zwei Brüder, die auch auf dem bösen Weg sind. Er möchte ihnen helfen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, vielleicht mit Fasten und Beten. Und dann hat er gesagt, ja, weil das geht ja nicht. Aber er hat zur gleichen Zeit gesagt, er darf nicht rauchen und er darf keinen Alkohol trinken, weil er schon einen Herzinfarkt gehabt hat. Und dann habe ich gesagt, dann ist das ganz einfach. Wenn Sie Ihre Zigaretten rollen mit den anderen Gefangenen, statt dass Sie sie rauchen, geben Sie sie den anderen Gefangenen, die sich darüber freuen. Und Sie verzichten darauf und sagen, das ist also jetzt mein Fasten und Beten für meinen Bruder. Und dann dasselbe mit den selbstgebastelten Alkohol, den Sie machen. Einfach, Sie können alles mitleben, aber Sie können es dann weiterschenken, statt selber zu fahren. Und da hat er, das ist die Lösung. Und dann hat er mich umarmt und die Wärter haben das gesehen. Die haben dann gar nicht mehr gewusst, wie sie reagieren sollen. Und dann sind sie mich holen gekommen mit dem Ruschen, haben ununterbrochen gelacht und haben mit mir durch den Hof gelaufen und so. Die haben nicht mehr gewusst, wie sie reagieren sollen, wie sie gesehen haben, welche eine Liebe dieser gefährliche Gefangene zu mir gehabt hat. Und ich bin immer noch in Kontakt mit ihm. Und dann sind so viele Sachen passiert, was in diesem Sinne von Befreiung von Opfern von diesen Männern und Befreiung von Gefangenen, dass ich wirklich gespürt habe, ja, mein Weg des Leidens ist eigentlich ein Weg der Gnade. Und ja, in dieser Weise, einmal, ich war sechsmal, hat man mich nach Lourdes mitgenommen, von dem Malteserorden. Und jedes Mal bin ich nach Hause gekommen, so glücklich und so voller Freude, dass auch meine Ärztin geglaubt hat, ich bin geheilt. Aber natürlich war ich nicht geheilt. Aber es war immer ein großer, großer Segen. Und das letzte Mal, plötzlich ist mein Rollstuhl kaputt gegangen und meine Knochen sind auch kaputt gegangen und ich war im Spital. Und ich hab wirklich eine Verzweiflung erlebt. Ich verstehe dich nicht mehr, habe ich zu Jesus gesagt, ich verstehe dich nicht mehr. Jetzt komme ich von Lourdes heim, ich war wie geheilt und jetzt liege ich da und bin total, total abhängig, total behindert. Und dann habe ich gesagt, also Jesus, wenn du mich nicht verlassen hast, dann verlange ich jetzt, dass du sofort deine Herrlichkeit offenbarst. In diesem Augenblick ist die Tür aufgegangen und eine Frau ist hereingekommen, die auch ganz zerschlagen war in ihren Knochen. Und die hat mich angeschaut und hat gesagt, stimmt es, dass sie Gott geweiht sind? Habe ich gesagt, ja. Das ist das Zeichen, das ich von Jesus erbeten habe, damit, dass er mich nicht vergessen hat. Also sie hat ihr Zeichen bekommen, ich habe mein Zeichen bekommen, wir waren beide absolut überglücklich. Wir haben angefangen zu singen und miteinander zu beten. Sie war von einer Freikirche. Also wir haben 9 Tage miteinander verlebt, die waren wie im Paradies, obwohl wir so gelitten haben. Und die Krankenschwestern und die Helferinnen, weil es war im Sommer, waren viele Aushelferinnen, die sind immer zu uns geflüchtet und sagen, ach, bei hier kann man wieder aufdanken. Hier ist es ja das Paradies, haben sie gesagt. Also es war 9 Tage Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und ich war natürlich sehr glücklich. Aber nachher ist wieder ein Schock gekommen, wieder ein Bruch. Ja, ich sag, muss es jetzt so weitergehen? Eines nach dem anderen. Und, aber jedes Mal habe ich mich an die Herrlichkeit Gottes geklammert, dass er, dass sein Reich sich offenbaren wird. Und das war tatsächlich immer der Fall. Nur mit diesen Brüchen bin ich halt immer mehr und immer mehr jetzt total abhängig geworden. Aber wie gesagt, ich bin glücklich. Ich kann immer noch das Jesuskind weitermachen. Und das begreifen die Ärzte auch überhaupt nicht, weil sie finden, das ist doch unglaublich, mit so behinderten Händen, mit so einem behinderten Körper, das noch zu machen. Also das übersteigt die medizinische Kenntnis. Ja, und ich weiß genau, warum es übersteigt. Es ist ja ein Geschenk, ein Geschenk. Und ja, wirklich, ich bin so, so glücklich. Natürlich, das Gemeinschaftsleben und alles ist natürlich auch nicht einfach, weil ich eben angewiesen bin auf die Hilfe von jedem. Und ja, ich muss sehr vorsichtig sein, dass ich nicht herausfordernd bin, ne? Wenn, ja, dass ich eben auch wirklich warte, bis jemand frei ist und dass ich einfach, ja, dass ich mich an Jesus klammer und nicht an die Menschen, um da von ihnen absolut die Hilfe erfordere. Das ist natürlich ein ständiger, ständiger Weg. Und ja, das, manchmal ist es dann tatsächlich schwierig, ne? Aber im Ende ist es immer wieder schön. Ja.
Können Sie vielleicht noch etwas kurz sagen über Ihre Gemeinschaft in Obon?
In Obon ist es, also wie gesagt, das war das Zentrum für das Jesuskind, das Zentrum für die Weihnachtsbotschaft. Aber inzwischen hat sich das natürlich sehr verändert. Ich war die letzte Minnesängerin und das war eben im Gefängnis, dass ich nicht mehr mich rühren habe können, also nicht mehr spielen habe können, nicht mehr gehen habe können. Da war ich gerade 40 Jahre alt und das hat sich dann aufgehört. Und dann war Obon, ja, wenn man so sagen kann, nicht mehr notwendig als Zentrum, aber es war dann notwendig, um leidende Eltern aufzunehmen. Es war eine Geschwister, ihre Mutter war so in Depression nach dem Tod vom Vater. Die hat dann mit uns hier gelebt. Und dann hat es auch angefangen, dass die kleinen Schwestern alt und krank werden. Und
Stopp! Hallo? Hallo?
War es möglich?
Oh, können Sie nochmals den Satz sagen? Jetzt irgendwie hat es einen Unterbruch gegeben. Oder einfach noch zwei Sätze.
Ja, also vorher war das also für die Weihnachtsbotschaft und dann später konnten wir leidende kleine Schwestern aufnehmen. Ne? Zuerst war es eine Mutter, die so in Depression war und dann waren auch kleine Schwestern, die eine hatte Krebs, eine andere auch wieder Krebs und dadurch, dass ich im Rollstuhl war, mussten wir sogar anbauen, weil es waren Stufen. Und ich konnte nicht mehr existieren mit dem Rollstuhl und den Stufen. Und so haben wir also einen Teil gebaut, der ganz ausgerichtet war für die Behinderung. Und dieser Teil, da sind zwei Zimmer und ein Badezimmer. Und das ist also eingerichtet und seither sind schon 5 kleine Schwestern hier gestorben. So ist es also mehr, so wie die Leute sagen, wir sind ein Altersheim geworden. Es sind 7 kleine Schwestern, die aber alle älter sind als ich. Und ja, jetzt, wir haben Pflege von der Hauspflege. Und jetzt sind wir natürlich nicht mehr jung, ja. Es ist jetzt so. Und die kleinen Schwestern, bevor wir sterben, sind die 4 sind schon in Altersheim gewesen, 2 hier und 2 in Gens. Und wir leben dann einfach mit den Leuten bis zum Schluss im Altersheim. Und das ist auch eine Berufung. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich auch so landen werde eines Tages, wenn es keine Kleinschwestern mehr gibt, die mir auch hier helfen können. Und aber das ist nicht schlimm. Ich sehe immer wieder im Spital, wie viel man Jesus weiterschenken kann in diesem Umfeld. Und so habe ich eigentlich keine Angst vor der Zukunft. Und ich bin auch bereit anzunehmen, was kommt.
Herzlichen Dank, Schwester Maria Hedwig, für Ihr Zeugnis, auch für Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen in die Zuhörerschaft, dass wir Einblick in Ihr Leben bekommen haben. Und möge Charles de Foucault bei unserem Herrn ein treuer Fürsprecher für Ihre Anliegen und der ganzen Gemeinschaft sein. Alles Liebe nach oben und Gottes Segen.
Danke, danke, danke. Ja, und ich werde auch für die Zuhörer von Radio Glore beten.
Danke vielmals für Ihr Gebet, Schwester Maria Hedwig.
Bitte, ich bin sehr glücklich. Danke.
Ein weiterer schöner Berufungsweg, das war das Zeugnis von Schwester Maria Hedwig aus Obon der kleinen Schwestern. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Andrea Marti.